Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Nichts ist so kostbar wie Jesus. Und oft ist uns das nicht so bewusst. Wir haben vorhin die Einsetzungsworte vom Abendmahl gehört, die wir jeden Sonntag hören in irgendeiner Form. Der neue Bund in meinem Blut. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Und dieser Bund hat eine komplett andere Qualität und eine andere Grundvoraussetzung als der alte Bund, der vorher zwischen Gott und seinem auserwählten Volk bestand. Der neue Bund ist ein Bund, den Gott nicht mit dem Volk direkt schließt mit uns. Dann wäre der Bund davon abhängig, dass wir unseren Teil dieser vertraglichen Vereinbarung auch einhalten könnten. Aber der neue Bund hat eine ganz andere Qualität dadurch, dass Gott diesen Bund mit Jesus schließt für uns. Jesus schließt den Bund an unserer Stelle. Und deswegen ist dieser Bund in seinem Blut geschlossen, das er für uns vergossen hat. Und weil Jesus diesen Bund schließt, ist Jesus derjenige, der schaffen muss, diesen Bund einzuhalten und nicht wir. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich darüber nachdenke, das löst bei mir wirklich Faszination aus und Dankbarkeit. Und es ist wirklich die Grundvoraussetzung für unser Leben mit Christus oder in Christus, für unser Leben als Christen zu verstehen. Das müssen wir erstmal verstehen oder das dürfen wir verstehen. Gute Nachricht für unsere Seele. Es kommt nicht darauf an, dass wir irgendetwas schaffen, dass wir irgendetwas einhalten, dass wir irgendetwas tun, dass wir irgendetwas werden, wir, sondern das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Das ist die gute Nachricht, dass es nur darauf ankommt, dass Jesus schafft, diesen Bund einzuhalten. Und wir wissen, Jesus ist das perfekte und vollkommene Opfer, mit dem dieser Bund besiegelt wurde. Und Jesus ist Gott selbst, Jesus ist vollkommen und Jesus versagt nicht. Und weil das so ist, steht dieser Bund und stehen wir in diesem Bund. Und das ist eine gute Grundlage auch oder hat einen engen Zusammenhang mit unserem Thema, mit dem wir uns ja in diesen 2 Wochen beschäftigen. Und ich möchte heute noch ein bisschen fortsetzen zum Thema Leben im Geist mit dem Schwerpunkt der neue Mensch. Ein neues Leben. Ich möchte anschließen an die Predigt vom letzten Sonntag und einfach 2 Punkte nehmen und die nochmal etwas vertiefen. Mit der Frage auch, wie sieht das dann praktisch in unserem Leben aus? Wie lebt man das praktisch? Was heißt das jetzt und was für Auswirkungen hat das? Ich möchte am Anfang Galater 5, Vers 25 vorlesen. Das ist ein ganz kurzer Vers. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Und ich drücke das mal mit meinen eigenen Worten aus. Wenn der Geist uns Leben gibt, dann lasst uns auch dazu halten, in ihm stehen, in ihm agieren. Oder es ist der Geist, durch den wir geistlich am Leben sind. Also lasst uns komplett in ihm leben, in ihm eingetaucht bleiben, in ihm verharren, unser Handeln in ihm oder zu ihm stehend oder in ihm stehend tun. Der Galaterbrief ist ein sehr interessanter Brief. Paulus führt eine Diskussion mit der Gemeinde in Galatien. Und es ist eigentlich eine Streitsituation, ich will das mal so nennen. Denn er sagt, Leute, also ihr habt gut angefangen, aber ihr endet schlecht. Ihr habt begonnen, euer Leben in Christus aus der Gnade heraus zu leben. Aber was hat euch jetzt dazu gebracht, dass ihr wieder umgeschwenkt seid und dass ihr jetzt behauptet, obwohl ihr aus der Gnade lebt, würde das jetzt trotzdem notwendig sein, dass ihr bestimmte Gesetze einhaltet, dass bestimmte Gesetze getan werden müssen. Also, dass man schaffen muss, etwas zu tun, obwohl man doch aus Gnade gerechtfertigt worden ist. Der Galaterbrief ist eine Diskussion vom 1. bis zum 6. Kapitel über dieses Thema, dieses Spannungsfeld zwischen Gnade und Gesetz. Und gleichzeitig auch mit dem Hinweis darauf, also es gibt dieses Argument, ja, also wenn wir jetzt uns sagen, wir sind aus Gnade gerettet worden, man kann das ja auch missbrauchen, ja, dann könnte man ja auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und könnte sagen, ja, uns ist alles vergeben, dann ist jetzt ganz egal, was wir tun, jetzt können wir sündigen, so viel wir wollen. Und das wäre doch ein Missbrauch dieser Freiheit. Und Paulus argumentiert innerhalb dieses Spannungsfeldes und er sagt, Leute, wir sind aus Gnade gerettet worden, wir sind umsonst gerechtfertigt worden, also ohne dass wir was dazu tun konnten, einfach weil Jesus alles für uns getan hat. Und selbstverständlich sollen wir das nicht als Deckmantel benutzen, um irgendwie unsere Freiheit zu missbrauchen und fröhlich uns durchs Leben zu sündigen. Aber es bedeutet auf der anderen Seite auch nicht, und das war die Gefahr, in der die Galater standen, dass wir, nachdem wir aus Gnade errettet worden sind, jetzt schaffen müssen, ein gutes Leben zu leben, damit Gott uns annimmt. Also das ist so ein Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld, das ist ja nicht nur bei den Galatern so gewesen, das ist das Spannungsfeld, das wir in unserem eigenen Leben auch vorfinden. Vielleicht zu verschiedenen Zeiten erleben wir das unterschiedlich stark. Wir gehen ja auch alle durch verschiedene Lebensphasen und das kennt ihr aus eurem eigenen Leben auch. In jeder Lebensphase beschäftigt einen ein bisschen was anderes stärker oder stehen andere Sachen im Vordergrund. Aber das sind Fragen, an die wir immer geraten werden als Christen. Wir werden immer in Phasen kommen, in Situationen kommen, die auch länger anhalten, wo wir uns plötzlich fragen, ja, aber ich muss doch gut leben. Oder also mein Leben muss dem doch irgendwie entsprechen, was Gott von mir erwartet. Jetzt, er hat mich gerettet und jetzt erwartet er doch etwas von mir. Und das ist ein Spannungsfeld, das in unserem Leben unweigerlich auftaucht. Paulus sagt hier, wenn wir Leben haben durch den Geist, dann sollte die logische Konsequenz sein, dass wir auch unser Leben aus ihm heraus leben. Und wenn er das so sagt, dann hören wir da also raus, so logisch war das also anscheinend für die Leute gar nicht. Irgendwo kann man stecken bleiben in diesem Spannungsfeld. Und wir haben Leben durch den Geist bekommen, aber daraus resultiert offensichtlich nicht automatisch diese logische, eigentlich logische Konsequenz, dass wir wirklich unser ganzes Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus leben. Worauf bezieht Paulus sich? Ich will kurz mit euch mal zurückblicken. Wir haben nur deswegen geistliches Leben, weil der Heilige Geist uns geistlich lebendig macht. Paulus bezieht sich auf den Anfang des Anfangs der Bibel. Gott hauchte dem Menschen seinen Odem ein, heißt es dort. Und dadurch wurde der Mensch eine lebende Seele. Im Alten Testament ist der Begriff Seele im Allgemeinen ein Ausdruck für den ganzen Menschen. Bezeichnet im Alten Testament gewöhnlich nicht nur ein Teil, also nicht nur die Emotionen oder irgendwas, sondern der Mensch wird bezeichnet als eine lebende Seele und das meint den Menschen in Gesamtheit. Der Mensch war biologisch von Gott geschaffen worden, also er war biologisch am Leben mit Körper und Seele, aber er war auch geistlich lebendig, nachdem Gott ihm seinen Odem eingehaucht hatte. Und geistlich lebendig, das bedeutet, er war für Gottes Geist empfänglich, weil Gottes Geist, sein Odem, lebte in ihm. Das heißt, er war für Gott ansprechbar in der Kommunikation. Er stand ganz natürlicherweise in Beziehung zu Gott. Er war also für Gott lebendig. Der Mensch lebte in Gottes Gegenwart mit Körper, Geist und Seele. Das wurde nicht natürlich auch gar nicht voneinander unterschieden. Der Mensch, die lebende Seele, war in der Gegenwart Gottes. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass der Geist, den Gott uns gegeben hat, unser Geist, der seinem Geist entspringt, dass dieser Geist sozusagen das Bindeglied ist zwischen Gott und uns. In Römer lesen wir, Gottes Geist spricht zu unserem Geist. Also der Geist in uns ist sowas wie der Ansprechpartner für Gott. Ich sage es mal so in Anführungszeichen. Aber dann sehen wir ganz am Anfang, durch den Sündenfall wurde der Mensch tot, weil sein Geist starb. Er lebte zwar äußerlich weiter, Körper und Seele, aber er war für Gott tot. Er lebte in Distanz von Gott statt in enger Gemeinschaft. Was war passiert? Es hatte ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Dieser Herrschaftswechsel führte den Menschen weg von Gottes Fürsorge in Gottes Reich hin zur Fremdbeherrschung durch Satan im Reich der Finsternis. Und ich glaube, wir müssen das Problem sehen, um die Lösung verstehen zu können. Weil nicht mehr der Geist die Herrschaft über den Menschen ausübt, tritt die Seele des Menschen zusammen mit dem Körper in dieses Vakuum rein. Und die Seele wird zum Ansprechpartner für alles, was von außen kommen kann. Für falsche Gedanken, für Versuchungen. Satan versucht, die Seele des Menschen mit Lügen zu füttern. Und das Ziel dessen, sein Ziel ist, die völlige Gottlosigkeit des Menschen. Gottlos. Gottlosigkeit, das heißt los von Gott losgelöst. Und Satans Ziel ist, dass der Mensch von Gott losgelöst denkt, von Gott losgelöst fühlt, von Gott losgelöst seinen Willen ausübt und agiert. Also gedacht hatte Gott es sich so, der Mensch sollte unter dem Einfluss des Heiligen Geistes stehen, unter dem Einfluss der Gegenwart Gottes. Und dann ist das Leben in Ordnung, sage ich jetzt mal so. Aber durch den Sündenfall wurde genau das zertrennt. Das sagen wir ja auch, wenn wir über das Evangelium reden. Also was zerbrochen ist, es ist die Sünde in unser Leben hineingekommen, aber was zerbrochen ist, das ist die heile Beziehung zu Gott, die enge, natürliche Gemeinschaft mit Gott. Und weil das so ist, losgelöst von Gott, abgelöst von Gott, deswegen kann Satan Zugriff nehmen auf den Menschen und übernimmt die Herrschaft, ob ein Mensch das wahrnimmt oder nicht. Und der Mensch wird anfällig dafür, natürlicherweise anfällig dafür, dass Satan ihn mit ganz viel falschem Gedankengut füttern kann und ihn damit prägen kann. Und so sind wir geboren, so sind wir aufgewachsen, so ist unsere Prägung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das grundsätzlich verstehen. Und das ist genauso heute gültig. Wir können äußerlich noch so quicklebendig sein. Unser Körper und unsere Seele mit Wille, Verstand und Gefühl oder wie immer wir das definieren wollen. Wir können total sogar spirituell aktiv sein. Aber geistlich sind wir in unserer Sünde verloren und sind wir tot. Tot für Gott. So lange, bis Jesus uns errettet hat. Und dafür starb Jesus, dafür ging Jesus ans Kreuz. Wir sehen das ja auch, wenn wir uns umschauen in unserer, schon, das reicht schon in unserer unmittelbaren Umgebung. Menschen versuchen geistlich zu leben oder sie versuchen an geistliches Leben heranzukommen. Die ganze Esoterik ist davon voll. Ja, wir sehen das, diese Sehnsucht, die sich ausdrückt in der Ausübung von Religion. Wir sehen das, diese Sehnsucht nach geistlichen Dingen, nach echtem Leben, auch indem wir Menschen versuchen, spirituell aktiv zu werden. Aber der Geist des Menschen ist gestorben, er ist tot, sagt uns die Bibel. Und das heißt, der Mensch, wie wir ihn so erleben, den unerretteten Menschen, dieser Mensch hat keinen Geist, mit dem er agieren kann, weil sein Geist tot ist. Und er agiert nur mit Körper und Seele. Und die Seele tritt an diese Stelle, die normalerweise der Geist innehaben sollte. Und alles, was wir dann versuchen, wenn wir Religion ausüben, wenn wir versuchen, spirituell zu sein, geistliche Erfahrungen zu machen, der Mensch versucht das mit seiner Seele zu erreichen, mit der Kraft seiner Seele, mit Wille, Verstand und Gefühl. Aber mit Wille, Verstand und Gefühl können wir Gott nicht erreichen. Und das Neue Testament erklärt uns, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, wenn wir uns zu ihm hin bekehren, uns in der Taufe mit in seinen Tod nehmen lassen, dann nimmt Jesus uns auch mit in seine Auferstehung in ein neues Leben hinein. Ein neues Leben, der entscheidende Punkt. Denn in dem Moment erwacht der Geist wieder in uns. Oder unser Geist wird mit Jesus zusammen auferweckt von den Toten. Das ist ein echtes Wunder, diese Totenauferstehung in unserem Leben. Aber es geschieht nur im Austausch. Nämlich der alte Mensch, die alte Natur, die alles aus sich heraus versucht zu machen, aus der Kraft ihrer Seele heraus zu machen, stirbt. Und dafür steht der Neue auf. Wir können nicht den alten Menschen, die alte Natur, durch Tod und Auferstehung mit hindurchnehmen. So ist es nicht, sondern es gibt es nur im Austausch. Das ist eine wirklich gute Nachricht, aber sofort gibt es auch Streit, erklärt Paulus uns im Galaterbrief. Nämlich der alte Mensch, die alte Natur streitet gegen die neue Natur und die neue Natur streitet gegen die alte Natur und es führt dazu, dass wir nicht tun, was wir eigentlich tun wollen, selbst wenn wir verstehen, was richtig ist. In Galater 5, Vers 17 heißt es, denn das Fleisch, der alte Mensch, begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, gegen die alte Natur. Die alte Natur, die alte Gewohnheit und Prägung. Unsere Seele ist von dieser Jahre- und jahrzehntelangen Herrschaft, Fremdherrschaft durch das Böse total geprägt. Sie kennt gar nichts anderes. Das betrifft das Gedankengut genauso wie die Strategien, wie wir mit unserem Leben umgehen. Weil dieser gefallene Mensch keinen Zugang zur Kraft von Gottes Geist hat, ist er ja logischerweise gezwungen und auch gewohnt, alles aus seiner eigenen Kraft zu bewältigen. Aus der Kraft der Seele, aus der Kraft des eisernen Willens können wir sehr viel Disziplin hervorbringen. Aus der Kraft der Emotionen können wir sehr viel aushalten, aber neigen wir auch dazu, zu beginnen, uns und andere zu manipulieren. Und das kann auch zu Brüchen in unserer Seele führen, weil die Seele immer unbefriedigt und immer unsicher zurückbleibt. Und aus der Kraft unseres Verstandes, weil wir denken, wenn wir alles nur gedanklich gut genug durchdrungen haben, dann finden wir schon eine Lösung und eine Strategie für alles. Das Problem ist, diese alte Natur, dieser alte Mensch, der findet keinen Zugang zu Gott als Quelle des Lebens. Das können wir theoretisch wissen. Der alte Mensch kann theoretisch davon wissen, aber praktisch findet er den Zugang nicht zu dieser Kraftquelle. Unsere Seele schreit. Unsere Seele braucht Erlösung. Und das ist auch ein Teil dieser guten Nachricht. Jesus erlöst uns nicht nur von Sünde, sondern er erlöst uns auch von uns selbst. Von dieser von Gott losgelösten Herrschaft unserer Seele über unser Leben. Erlösung ist wirklich etwas ganz Großes. Erlösung ist wesentlich mehr als nur die Vergebung unserer Schuld. Sondern sie ist, wie dieser Begriff Erlösung das auch sagt, sie ist eine Loslösung von einer Fremdbeherrschung, die dazu führt, dass wir Gott losgelöst leben und deswegen am Ende völlig auf uns selbst geworfen sind. Gottes Geist spricht zu unserem Geist. Unser Geist ist ansprechbar für Gottes Geist. Der Geist, also unser Geist, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit dem Wissen der Erkenntnis seines Willens, der soll in unserem Leben die Führung übernehmen. Und wenn das passiert, dann kann unsere Seele sich anlehnen. Kann unsere Seele mit Wille, Verstand und Gefühl sich dem unterordnen, sich dieser Führung von Gott anvertrauen und sie wird darin heil werden. Sie kann darin zur Ruhe kommen, sie kann darin auch entspannen, um es mal mit so einem modernen Wort auszudrücken. Unsere Seele ist manchmal ganz schön überstresst. Ich nehme an, das kennt ihr auch. Ja, wenn man sich völlig überfordert fühlt von so vielen Dingen, wenn man das Gefühl hat, die Kraft läuft einem wirklich leer, der Tank ist irgendwann leer. Ich will gar nicht auf Burnout zu sprechen kommen. Ja, das ist natürlich eine krasse Steigerung des Ganzen. Aber auch schon so im Alltag. Wie oft sind wir von Situationen eigentlich überfordert? Und unsere Seele kann wirklich anfangen, auf dem Zahnfleisch zu kriechen. Aber unsere Seele darf lernen, sich der Führung des Geistes unterzuordnen. Und dann wird sie erleben, dass ihr genug Kraft zufließt. Ist die Seele schlecht? Mit Wille, Verstand und Gefühl? Nein, natürlich nicht. Die Seele ist was ganz Wunderbares. Die Seele, das bin ja ich. Das sind ja wir. Das sind wir als Personen. Das ist ein Ausdruck unserer individuellen Persönlichkeit, die Gott geschaffen hat. Und das ist wunderbar gemacht. Aber ein Problem entsteht immer dann, wenn irgendetwas eine Funktion übernimmt, wozu es nicht gemacht ist. Und die Seele ist von Gott nicht gemacht worden, zu herrschen in unserem Leben. Dazu hat Gott den Geist in uns hineingehaucht. Er hat seinen Odem, seinen Geist in uns hineingehaucht, hat uns mit einem Geist ausgestattet, der empfänglich ist für Gottes Geist, der empfänglich ist für Gottes Kraft. Und der dazu gemacht ist, zusammen mit dem Heiligen Geist die Führung in unserem Leben zu übernehmen. Und wenn das geschieht, dann kommt wirklich Ruhe in den Karton. Dann kann die Seele auch ausatmen, nicht nur hektisch einatmen, sie kann auch ausatmen. Und dann ist nicht die Frage, ob ich mit meinem eisernen Willen schaffe, alle Disziplinen aufzubringen. Dann ist nicht mehr die Frage, ob die Spannkraft meiner Emotionen ausreicht, um das alles auszuhalten, wo drin ich gerade stehe. Oder ob ich schaffe, mit der Schärfe meines Verstandes irgendwie alles zu durchdringen, um irgendwelche Lösungen zu finden. Sondern dann kann ich zur Ruhe kommen, in dem Wissen, dass all die Lösungen, die ich brauche, all die Kraft, die ich brauche, mir von Gott zufließen werden und mein Leben füllen werden, in Körper, Geist und Seele. Es braucht also einen kompletten, ich nenne das mal so, Konzeptwechsel. Paulus sagt in Galater 5, 24, also ein Vers davor, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die aber Christus Jesus angehören, haben ihren alten Menschen samt den Leidenschaften und Begierden, samt seinen ganzen Bedürfnissen gekreuzigt. Und die Frage an uns ist, bist du oder ist dein alter Mensch, deine natürliche Natur mit Christus gestorben? Ist sie tot? Paulus erklärt uns, wenn wir mit Christus gestorben sind, wenn unser alter Mensch mit Christus gestorben ist, dann sind wir für die Sünde tot. Dann kann die Sünde oder auch jegliche Fremdbeherrschung gar keine Ansprüche mehr an uns stellen. Denn an einen Toten kann man keine Ansprüche stellen. Und das betrifft auch diese lebenslange Prägung, die wir haben. Heißt das, wir müssen ständig wieder sterben? Müssen wir oftmals sterben? Nein, müssen wir nicht. Wir sterben einmal mit Christus. Aber Paulus sagt, deswegen, weil ich mit Christus gestorben bin, deswegen halte ich mich auch für tot. Das Problem kann auftauchen, wenn wir mit Christus gestorben sind, aber nicht so richtig realisiert haben, dass wir tot sind, unser alter Mensch tot ist, dass wir unserem alten Menschen fröhlich immer weiter nachgeben. Dass diese Realität, diese Lebensrealität uns nicht erreicht, dass unser alter Mensch tot ist und wir deswegen immer noch denken, wir müssen jetzt mit diesem alten Menschen weiterleben und aus ihm heraus. Aber Paulus, das ist so ein, also ich finde auch ein anspruchsvolles Wort- und Gedankenspiel, was er in seinen Briefen da benutzt, im Galaterbrief, aber auch im Römerbrief. Er sagt, deswegen Mensch, oh Mensch, wie er uns immer anredet, darfst du Folgendes begreifen, nämlich du bist gestorben, jetzt halte dich auch für tot. Du bist gestorben, jetzt halte dich auch für gestorben. Ich habe letztes Mal dieses Bild gebraucht vom Volk Israel in der Wüste. Und sie zogen durch das Schilfmeer und nachdem sie auf der anderen Seite aus dem Schilfmeer herausgekommen waren, waren sie für ihre Verfolger, für ihre ehemaligen Fremdbeherrscher tot. Sie waren zwar quicklebendig, aber es war ein ganz neues Leben, was sie dort auf der anderen Seite des Meeres begannen. Ein Leben, was ganz und gar unter der Herrschaft Gottes stehen sollte. Aber für die Ägypter waren sie tot. Aber die Prägung, die sie mitbrachten, die war auch auf der anderen Seite noch da. Und die Frage war, ob sie dieser Prägung nun folgten oder nicht. Sie mussten realisieren, dass sie für die Ägypter tot waren. Und dass deswegen die Maßstäbe und die Anforderungen, die Ägypter, die Fremdbeherrscher an sie gestellt hatten, nicht mehr galten. Sondern es war ein komplett neues Konzept, das Gott mit ihnen begann. Er sagte so, jetzt gibt es keine Fremdbeherrscher von außen mehr, sondern ich bin euer König. Und ich sage euch jetzt, wie ihr denken sollt. Und ich sage euch jetzt, wie ihr leben sollt. Es war ein komplett neues Konzept. Und das brauchen wir auch. Wir müssen das wirklich verstehen. An diesem Punkt sage ich das Wort müssen, auch wenn das immer heißt, solche Worte sind nicht so motivierend. Aber wir müssen das verstehen. Denn wenn wir das nicht verstehen, dann lösen wir uns von dem Alten nicht. Wir müssen verstehen, dass das neue Leben, dass das ein ganz neues Konzept ist, in dem alles vom alten Leben nicht mehr gilt. Nichts mehr vom alten Leben gilt. Paulus, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, drückt das Resultat von einem Leben im Fleisch, also mit der alten Natur und einem Leben im Geist mit ganz unterschiedlichen Worten aus. Er sagt, die alte Natur, das ist die Natur, die immer Werke tut. Aber die neue Natur, das Leben im Geist, das ist das Leben, in dem Gott Frucht hervorbringen darf durch seinen Geist. Nicht wir tun es, sondern Gott tut es durch seinen Geist. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber die Gefahr ist, dass wir in das neue Leben hineintreten und dass wir keinen richtigen Konzeptwechsel erleben. Und obwohl die Kraft des Heiligen Geistes zur Verfügung steht, aus der wir leben könnten, denken wir immer noch im alten Konzept und glauben, dass wir jetzt lauter Werke tun müssen. Nur, dass wir sie jetzt aus dem Geist tun müssen. Aber Paulus sagt uns, das ist in Galater 5, 21, wer die Werke des Fleisches tut, also wer aus der alten Natur heraus Werke tut, der erbt nicht das Reich Gottes. Krasse Aussage, oder? Was meint das? Es geht hier nicht um die Frage von gerettet oder verloren. Es geht um viel mehr, nämlich es geht um das, was bereits im Hier und Jetzt Realität in unserem Leben ist. Das ewige Leben ist nicht eine Frage von Zukunft allein, sondern das ewige Leben hat schon jetzt begonnen, indem unser Geist von Gott von den Toten auferweckt wurde und wir in dieses neue Leben hineingestellt worden sind, sind wir bereits in das ewige Leben hineingestellt worden. Und es geht darum, dieses Reich Gottes, dieses Leben im Reich Gottes im Hier und Jetzt zu leben. Aber dazu müssen wir das Reich Gottes überhaupt erstmal wahrnehmen. Wie sieht denn das Reich Gottes aus? Wenn jemand dich fragen würde, oh, du lebst im Reich Gottes, was heißt denn das? Was ist denn das Reich Gottes? Wie sieht denn das Reich Gottes in deinem Alltag aus? Was würdest du antworten? Jesus sagt zu Nikodemus, das habe ich auch schon letztes Mal zitiert, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes gar nicht sehen. Da geht's schon los. Wir müssen erstmal überhaupt fähig werden. Wir dürfen fähig werden oder wir werden in diese Fähigkeit hineinversetzt, dass wir das Reich Gottes überhaupt wahrnehmen können. Wir müssen von Neuem geboren sein, um hineinzutreten und darin leben zu können. Unser toter Geist muss auferweckt werden. Ein neues Leben muss her. Und wie schon gesagt, der neue Mensch, er bringt nichts aus sich selbst hervor, sondern er lässt es den Heiligen Geist machen, der alles Neue im neuen Leben als Frucht wachsen lässt. Und dafür brauchen wir Gottes Wort und den Heiligen Geist, dafür brauchen wir Gebet und Gemeinschaft, damit diese Frucht des Geistes in uns heranwächst. Aber wir haben ein Problem oftmals, wenn wir die Bibel aufschlagen und wenn wir so verschiedene Texte lesen, viele Texte der Bibel und ganz besonders auch solche wie Galater 5, dann hören wir oft alles mit unserem Appellohr. Ja, du sollst, du musst, du darfst nicht, du sollst nicht und so weiter. Du musst Frucht bringen, du musst dich verändern, du musst jetzt deiner Errettung würdig leben und so weiter. Und da kommt unsere Prägung dazwischen und die Prägung des alten Menschen, die uns an der Stelle etwas Falsches sagt. Und mir ist es persönlich auch lange so gegangen und das ist ein Kampffeld, das oft über viele Jahre andauert. Ich bringe auch so eine Prägung mit. Aus Gnade bist du errettet, aber jetzt musst du beweisen, dass es so ist. Ja, dein Leben muss das jetzt zeigen, dein Leben muss das jetzt hervorbringen. Aber die schlechte Nachricht ist, egal wie unser alter Mensch sich auch anstrengen mag, wir werden das niemals schaffen, diesen Appellen erfolgreich nachzukommen. Wenn wir die Bibel nehmen und sie als ein Appellbuch an uns verstehen, dass wir aus unserer Kraft diese Dinge schaffen müssen, wird es niemals aufgehen. Wir werden es niemals schaffen. Wir können uns nur dafür öffnen, dass der Heilige Geist diese Dinge in unserem Leben hervorbringt und sie in uns wachsen lässt. Dieser neue Bund in Jesus und damit der gesamte Inhalt des Neuen Testaments ist kein Appell an uns, sondern es ist vielmehr ein Angebot von Gott für unser Leben. Es ist ein Angebot der Versorgung. Ein Angebot, das sagt, lieber Mensch, das möchte ich gerne in deinem Leben hervorbringen. Das möchte ich gerne, dass es aus deinem Leben wird. Das möchte ich gerne, dass es in deinem Leben heranreift. Tritt mal beiseite, alter Mensch, und lass mich mal machen, sagt Gott. Wir müssen ihm einfach nur Raum geben. Und Gott selbst wird sein Wort in uns erfüllen. Und unsere Aufgabe ist es nur, in diesem Wort zu bleiben und es festzuhalten. In Johannes 15 gibt es diese sehr bekannte Geschichte oder dieses Gleichnis, was Jesus erzählt vom Weinstock und den Reben. Und da heißt es in Vers 10, dass wir Gottes Wort halten sollen. Und das ist ganz, ich glaube, ganz wesentlich, dass wir diesen Vers oftmals nicht ganz richtig verstehen, wie es vom Griechischen her da steht. Denn es steht nicht ein Wort, was besagt, wir müssen dieses Wort einhalten, sondern da steht halten, so wie man etwas festhält oder hochhält. Wir sind aufgefordert, Gottes Wort zu ergreifen und es zu halten, es festzuhalten. Wir sind nicht aufgefordert, dieses Wort zu nehmen und als einen Appell an uns zu verstehen, das uns jetzt unter Druck und Zwang setzt, dass wir schaffen müssen, es einzuhalten. Gnade, die Rechtfertigung aus Glauben, ist ein wirklich sehr provokatives Konzept, wenn wir das ernst nehmen. Der neue Bund bedeutet Gnade, errettet aus Gnade, mit einem neuen Leben beschenkt, aus lauter unverdienter Güte. Und dieses neue Leben in uns, wenn wir ihm Raum geben, bringt seine Frucht, eine neue Frucht, einfach selber hervor. Dennoch braucht es natürlich unsere Kooperation, unsere aktive Mitwirkung. Und es braucht einen radikalen Schnitt vom Alten, um zu dem Neuen zu gelangen. In Kolosser 3, Vers 9 bis 10 sagt Paulus, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ihr den alten Menschen, die alte Natur, mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Frage, hast du den alten Menschen ausgezogen? Hast du die neue Natur angezogen? Ich frage mal, sag mal rhetorisch, erzähl mal, wie das war, als du den alten Menschen ausgezogen hast. Manchmal bei geistlichen Prozessen tun wir manchmal so, als würden die Sachen so irgendwie von selber laufen und dann können wir uns nicht so genau erinnern, wie das war. Ja, so als wären wir selber nicht dabei gewesen. Aber ich bin sicher, wenn man die alte Natur auszieht und wenn man eine neue Natur anzieht, dass das etwas ist, was man erinnern wird, was man beschreiben können wird. Wenn ich jetzt fragen würde, jetzt mal im natürlichen Leben, hast du dich heute Morgen angezogen? Also hast du vielleicht deinen Schlafanzug ausgezogen, falls du einen anhattest, und hast du irgendwas angezogen? Also ihr sitzt ja hier alle angezogen vom Bildschirm. Hast du dich heute Morgen angezogen? Wie war das? Kannst du dich erinnern? Oder vielleicht, weil das ja so ein Routine-Ding ist, an Routine-Dinge können wir uns ja manchmal nicht gut erinnern. Ich weiß manchmal nicht, ob ich Zähne geputzt habe oder nicht, weil das, da ich das immer tue, kann ich nicht mehr sagen, war das jetzt heute Morgen oder war das jetzt irgendwie gestern Abend oder so. Aber selbst wenn du dich nicht erinnern kannst, ob du dich angezogen hast heute Morgen oder nicht, du wirst es an den Folgen sehen können. Weil wenn du jetzt dich anschaust, wirst du sehen, dass du was anhast. Und die Frage ist, genauso in unserem geistlichen Leben, haben wir den alten Menschen, die alte Natur ausgezogen und haben wir die neue angezogen? Etwas sehr Wesentliches, wenn wir das neue Leben leben wollen, wenn wir dem wirklich Raum geben wollen. In Epheser 4, ich bombardiere euch heute mit Bibelstellen, aber ich finde, das Wort Gottes redet selber am besten. In Epheser 4, 21 bis 24 sagt Paulus, ihr habt ihn doch gehört. Und ihr seid in ihm, in Christus, gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Nämlich, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Und dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zuerst möchte ich kurz auf die allerletzten Worte von diesem Vers einmal das Augenmerk richten. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der neue Mensch, den hat Gott geschaffen und er hat ihn entsprechend seinem eigenen Bild geschaffen, nach Gott geschaffen. Also er hat ihn so geschaffen, wie er selber auch ist, nämlich in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott beschreibt unsere neuen Menschen als ihm ähnlich, ihm selbst ähnlich. Er sagt, dein neuer Mensch, den ich neu in dir geschaffen habe, der ist mir ähnlich. Es erinnert uns an die Schöpfung, wie alles am Anfang war, als es noch heil war. Gott schuf den Menschen und er schuf ihn nach seinem Bild. Aber dann fiel der Mensch daraus aus diesem Bild. Und jetzt schafft Gott einen neuen Menschen. Er setzt nochmal wieder neu an. Er schafft den neuen Menschen in uns. Und er ist wieder nach seinem Bild geschaffen. Das heißt, er ist wahrhaftig gerecht und er ist wahrhaftig heilig. Also wenn das keine gute Nachricht ist. Dieser neue Mensch gefällt Gott, weil er so ist wie Gott. Dieser neue Mensch gefällt Gott, weil er seinem Anspruch komplett genügt. Dieser neue Mensch, er ist gerecht und er ist heilig. Und das heißt, dieser neue Mensch entspricht Gottes Anspruch. Und dieser neue Mensch ist schon geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, dieser neue Mensch muss sich nicht mehr anstrengen, das zu werden, sondern er ist geschaffen als gerecht und heilig und Gottes Ansprüchen genügend. Und die Person, die hinter all dem steht, das ist der Heilige Geist. Und Galater 5, 25, was ich am Anfang vorgelesen habe, stellt völlig klar, dass das neue Leben aus dem Geist Gottes hervorkommen muss. Es kann nur von dort hervorkommen. Also nochmal mit meinen Worten gesagt, es ist doch so, dass ihr geistlich lebendig seid, ist nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn euer geistliches Leben davon abhängt, dann lebt doch jetzt auch nur aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Weil was für einen Sinn macht es dann, sich erst geistlich auferwecken zu lassen, um dann anschließend mit menschlich toten Werken weiterzugehen oder weiter zu versuchen, aus der Kraft des natürlichen Menschen heraus dieses geistliche Leben zu leben. Ein Kapitel weiter in Galater 6 sagt Paulus, wer auf das Fleisch sät, also wer auf den alten Menschen setzt, der wird vom alten Menschen Verderben ernten, also Missfallen Gottes. Wer aber auf den Geist setzt, wer auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wir müssen verstehen, dass unsere eigenen, auch wenn sie noch so gut gemeint sind, Werke niemals geistliche Qualität haben. Vor Gott hat nichts Bestand, was aus unserer alten Natur kommt, was von unserem alten natürlichen Menschen hervorgebracht wird. Weil dieser alte Mensch zur gefallenen Schöpfung gehört, und durch die Sünde für Gott tot ist. Vor Gott zählt nur, und Gott mag nur, sage ich mal so, in Anführungszeichen, was der Geist in uns hervorbringt, was aus dem Geist geboren ist. In Galater 2, Vers 20, sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das führt uns zum letzten Punkt für heute. Unser Leben, was wir leben, dieses neue Leben, was wir hier auf der Erde leben, ist ein Leben im Glauben oder ein Leben aus dem Glauben. Dieses Leben lebe ich und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und der sich selbst für mich hingegeben hat. In 1. Timotheus 6, Vers 12 sagt Paulus zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was für eine Vorstellung haben wir dafür, was das eigentlich bedeutet? Was ist das, der gute Kampf des Glaubens? Also wenn wir über das Thema geistlicher Kampf reden oder wenn so ein Begriff fällt, geistlicher Kampf, dann denken viele Christen an so ein, weiß ich nicht, wildes geistliches Gefuchtel gegen Dämonen und Geister in der Himmelswelt. Selbstverständlich ist das auch ein Teil des geistlichen Kampfes. Denn unser Kampf, sagt Paulus, nochmal Paulus auch zu uns, der ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, sondern das, was Menschen tun, entsteht durch den Einfluss von geistlichen Mächten, die in der Welt sind und die über Menschen herrschen. Aber geistlicher Kampf hat viele verschiedene Ebenen und ist weit mehr als nur ein direkter Kampf gegen irgendwelche Mächte, sondern dieser Kampf beginnt in unserem eigenen Leben. Und es ist ein Kampf zuallererst mal um den Glauben. Ganz logisch. Der Kampf darum, Gott zu glauben und sein Wort praktisch im Alltag zu glauben und nicht wieder auf eigene Ressourcen zurückzugreifen, sondern stattdessen uns glaubend auf den Geist und die neue Natur zu verlassen, ist das, was Satan überhaupt nicht will. Durch den Sündenfall sind wir aus dieser natürlichen Beziehung und Beherrschung Gottes rausgefallen und damit hat Satan Zugriff bekommen auf uns. Er hat Zugriff bekommen, uns fremd beherrschen zu können, indem er versucht, unsere Gedanken zu prägen, indem er versucht, uns zu sagen, das musst du jetzt selber schaffen, du musst dir selber helfen, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Satan versucht beständig, Menschen in dieser Gottlosigkeit, in diesem von Gott losgelösten Leben festzuhalten. Und es ist der Kampf des Glaubens, es ist sozusagen der basic, erste Punkt in unserem Leben, den Kampf des Glaubens in unserem Leben zu führen, zu lernen, nicht auf Satan zu hören und auf seine Gedanken und dieser Prägung, die er in unser Leben hineingebracht hat, nicht weiter zu folgen, dass wir auf uns selber bauen müssten, weil da nichts ist, worauf wir uns sonst verlassen können, sondern zu lernen, dem, was Gott gesagt hat, wirklich zu glauben. Satan versucht beständig, uns dazu zu bringen, dass wir in allem gottlos denken und handeln. Gottlos, also aus eigener Kraft heraus, mit der Kraft unserer Seele, wieder mit Wille, Verstand und Gefühl. Dass wir denken, so gehöre das. Dass wir denken, wir müssten etwas hervorbringen, um Gott zu gefallen. Und ich glaube, diese Gefahr, dass wir denken, wir müssten etwas hervorbringen, um Gott zu gefallen, ich glaube, diese Gefahr ist bei Christen noch viel größer als bei anderen Menschen. Obwohl wir wissen, dass das neue Leben uns geschenkt worden ist, fallen wir genauso wie die Galater ganz schnell zurück in dieses falsche Denken, in dieses von Satan geprägte Denken, wir müssten etwas tun, um Gott zu gefallen. Und ich erinnere nochmal an diese Aussage, die ich eben so hervorgehoben habe. Paulus sagt uns, der neue Mensch ist geschaffen von Gott entsprechend seinem eigenen Bild in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist das Wesen des neuen Menschen. Und dieser neue Mensch gefällt Gott bereits. Nicht, weil wir was tun. Und wir müssen auch nicht was tun, damit das so bleibt. Sondern dieser neue Mensch ist von Gott geschaffen in einer Art Wesen wie er selbst. Und das gefällt ihm. Und weil dieser neue Mensch ihm gefällt, hat dieser neue Mensch freien Zugang zu ihm und zu ihm als Quelle der Kraft, aus der er leben kann. Wir müssen dafür nichts tun, sondern wir können zu dieser Quelle der Kraft kommen und dann will Gott gerne durch seinen Geist all die guten Dinge in uns hervorbringen. Nicht mehr aus unserer Anstrengung, nicht mehr aus uns selbst, sondern komplett aus ihm. Dieses Konzept ist so revolutionär, dass wir, das ist auch meine eigene Erfahrung, dass wir oft gar nicht so einfach in der Lage sind, das aufzunehmen. Ja, dass wir sagen so, ja, und was mache ich jetzt? Und was tue ich jetzt? Und wie muss ich das jetzt umsetzen? Ja, aber die Antwort ist, du kannst es gar nicht umsetzen. Du kannst gar nichts tun, um es umzusetzen. Das Einzige ist, du kannst nur Gott glauben. Glaub seinem Wort und setz dich seinem Wort aus. Und das ist ein Kampf, das ist der Kampf zwischen dem, was ich selber tun will, um das Richtige zu erreichen und dem, was aber Gott gerne in mir tun will. Das ist der Kampf, in dem wir wachsen sollen. Zu verstehen, da sind falsche Konzepte in uns, falsche Gedankengebäude, die alles von Gott losgelöst tun wollen. Und diese falschen Gedankengebäude, diese falschen Konzepte, diese von Gott losgelösten Konzepte, die gilt es durch Glauben zu überwinden. Durch Glauben. Und zwar indem wir dem, was Gott sagt, mehr glauben, als das, was Satan uns einflüstert oder was unser Verstand und Gefühl uns sagen, weil sie ihr ganzes Leben lang falsch geprägt worden sind. In 1. Johannes 5, Vers 4 sagt Johannes, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Diesen ganzen falschen Gedanken und Prägungen in uns mit der Wahrheit Gottes und unserem Glauben daran zu begegnen, das führt zur Transformation unseres Sinnes, unserer Gesinnung. Das geht nur mit Gottes Wort. Und deswegen sagt Jesus, dass wir sein Wort festhalten sollen, dass wir uns diesem Wort aussetzen, sodass unser Geist wirklich damit davon genährt wird. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Geschichte mit der Nabelschnur letzten Sonntag. Ja, dass es wichtig ist, dass ein Baby, das geistlich neu geboren wird, abgeschnitten wird von dem, was es bisher ernährt hat. Das, was es bisher geprägt hat. Das, was es bisher beeinflusst hat. Das heißt, den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen und jetzt den Heiligen Geist einzuatmen und geprägt zu werden von Gottes Wort, von der festen Nahrung, die das Richtige in unser Denken, in unseren Willen, in unsere Gefühle hineinbringt. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Also bleibt nicht in der Prägung dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüft, damit ihr versteht, was Gottes Wille ist. Bleibt nicht geprägt von dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln. Und damit möchte ich schließen. Das ist ein Thema für sich, über das man nochmal locker mehr als eine Predigt predigen kann. Aber dafür reicht uns die Zeit heute nicht. Aber ich will das trotzdem so als Abschluss in den Raum stellen. Bleibt nicht geprägt von dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes. Wir müssen uns verwandeln lassen. Es geht nicht um Selbstverbesserung, um ein bisschen Veränderung in dem, was wir denken, sondern wir können diesen Prozess uns nur aussetzen. Die Erneuerung des Sinnes ist etwas, das Gott in uns tun muss. Deswegen sagt Paulus das in einer passiven Form. Werdet verwandelt, lasst euch verwandeln. Das ist etwas, was der Heilige Geist mit Hilfe von Gottes Wort macht. Wir setzen uns dem Wort Gottes aus, wir lesen es, wir hören es und, entscheidender Punkt, wir glauben es. Und geben dem Heiligen Geist Raum und der Heilige Geist wird diese Veränderung hervorbringen in uns. Und wenn der Heilige Geist diesen Raum in uns bekommt, dann kann die Seele, Wille, Verstand und Gefühl beginnen zu kooperieren. Dann kann die Seele sich willig davon prägen lassen und kann anfangen mitzuspielen in diesem Spiel. Und ich glaube, das ist wirklich das beste Leben, was es gibt auf dieser Welt. Gefüllt vom Heiligen Geist, Körper, Geist und Seele erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alles in einem Einklang unter der Führung des Geistes. Ich möchte zum Abschluss gerne beten. Jesus, danke, dass du einen neuen Bund geschlossen hast für uns an unserer Stelle. Danke, dass du der Bundespartner geworden bist an unserer Stelle und dass wir uns daran erinnern dürfen, Sonntag für Sonntag, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir uns daran erinnern dürfen, wenn wir über unser Leben mit dir nachdenken, dass es nicht mehr darauf ankommt, dass wir schaffen, irgendetwas zu tun. Dass es nicht mehr darauf ankommt, dass wir aus unserer Kraft heraus gut werden oder dir gefallen oder irgend sowas, sondern dass du uns vergeben hast, dass du uns befreit hast von der Herrschaft der Sünde, dass du uns befreit hast von der Herrschaft der alten Natur und von der Verpflichtung, es irgendwie selber schaffen zu müssen. Danke, dass du uns erlöst, auch von unserer Gottlosigkeit, wo wir einfach nur auf uns selbst gestellt und geworfen sind. Und Jesus, wir wollen da wirklich hineintreten, diesen alten Menschen ausziehen und ganz bewusst uns entscheiden, hier und jetzt, heute, aber auch in jedem neuen, anderen Moment unseres Lebens, diesen neuen Menschen anzuziehen. Wir wollen das lernen, Herr, uns in den verschiedenen Situationen unseres Alltags wirklich gegenüber der Sünde und gegenüber der Ansprache Satans und gegenüber diesem alten Konzept, unter dem wir unser Leben lang gelebt haben, für tot zu halten, zu verstehen, dass wir mit dir gestorben sind und uns deswegen von der Forderung dieser Seite auch gar nicht mehr ansprechen lassen. Danke für dieses neue Leben, das du uns gegeben hast und Jesus, ich bete, dass wir das lernen als Gemeinde, als Kirche im Upper Room, dass wir das lernen, jeder einzelne von uns in unserem Alltag, dass wir wirklich diese neue Natur leben, dass wir aus der Kraft deines Geistes heraus leben. Und ich bete, dass du uns den Zugang dazu öffnest, Herr, dass wir an deiner Hand wirklich so lernen, was das bedeutet, in den einzelnen Situationen unseres Lebens, zu sagen, ja, Gott, ich glaube dir und ich vertraue auf deine Kraft. Danke, dass du uns zur Freiheit berufen hast und Herr, in diese Freiheit wollen wir wirklich hineintreten. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, dass du über uns aussprichst, dass wir heilig und gerecht sind, dass du wirklich Gefallen an uns hast. Danke für diese Ehre, Jesus, für dieses Geschenk. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.